Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist er einer der weltweit führenden Persönlichkeiten, wenn es um Kampfkunst, Sicherheit, Gesundheit und Selbstverteidigung geht. Er war für die Vereinten Nationen, die Europäische Union und Botschaften auf der ganzen Welt in leitenden Positionen tätig. Er gehört zu den anerkanntesten Experten, wenn es darum geht, Menschen zu schützen, Gefahrensituationen zu erkennen und unnötige Risiken zu vermeiden. Nebenbei ist er noch vielfacher ehemaliger Weltmeister, mehrfacher Gewinner der World Martial Arts Games, nationaler und internationaler Champion in Karate, Kickboxen, Bruchtest und Self-Defense. Er war 10 Jahre lang Leiter der Polizeitrainings bei der Bundespolizeidirektion in München und dort für die Ausbildung in Rechtskunde, Schießen, Zugriffs-, Festnahmetraining und Gewaltprävention zuständig. Diesen Podcast kann man wahrscheinlich 10 Stunden lang machen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Freddy Kleinschwärzer.
Ja, hallo Lula. Ist auch schön für mich, dass ich da bin. Und ja, diese einleitenden Worte, die kann ich eigentlich nur bestätigen. Wie ich vorher schon im Vorgespräch so gesagt habe, das ist, naja, ein Leben, wie andere immer zu mir sagen, das eigentlich für 5 Leben reicht. Das habe ich bis zu meinem fast 62. Lebensjahr bis jetzt gelebt. Es ist nicht langweilig, es ist herausfordernd, es macht Spaß und ja, was soll ich sagen? Ich liebe es einfach, Menschen zu helfen und zu schützen.
Da werden wir jetzt heute mal schauen, wie viel wir in diesem Podcast davon unterbringen. Natürlich ist das bei der Geschichte, die du hast, völlig klar, dass wir da nur so einen Überblick geben können. Für mich ist jetzt so ganz am Anfang schon mal interessant. Ich weiß ja noch, als ich dich das allererste Mal gesehen habe, also da war ich so 14, 15 Jahre, das ist schon ein paar Jährchen her. Und damals habe ich dich Kickboxen sehen bei einer Veranstaltung, wo ich mit Freunden von mir war. Und dein Ruf ist dir ja damals, das war so Mitte der 80er Jahre, schon, also zumindest bis zu meinen Ohren, sehr vorausgeeilt. Wie bist denn du eigentlich zum Kampfsport gekommen?
Das ist eigentlich einfach beantwortet. Ich wurde schon damals in der Schule ziemlich gemobbt. Das heißt, ich musste für Gangs teilweise nicht so schöne Dinge machen. Wenn ich sie nicht gemacht hätte, dann hätte das für mich Konsequenzen gehabt. Ich bin in Rosenheim in der Lessingstraße aufgewachsen. Muss man dazu sagen, wer das nicht kennt, dieses Viertel, Lessingstraße, war sehr geprägt mit Russen, Polen etc. Und die hatten einfach eine ganz andere Handschrift, als wie es der normale Deutsche hatte. Das heißt, wenn ich runterging zum Spielen, dann wusste ich schon, wenn einer von den Jungs um die Ecke rüberkommt, dann kriege ich wieder was ab. Und so war das wirklich immer wieder, bis mein Vater irgendwann einmal gesagt hat, lern dich einmal selber zu verteidigen. Und ich hatte vom Elternhaus wirklich volle Unterstützung, was das angeht. Also ich komme aus wirklich sehr ärmlichen Verhältnissen raus. Also wir haben nicht irgendwie großes Vermögen gehabt. Mein Vater hat den ganzen Tag in München gearbeitet. Aber dieser Wunsch ist eben, weil mein Vater nie da war, bei meinem Vater gereift und hat gesagt, du musst jetzt unbedingt schauen, dass du mal selber was tust. Weil er hat echt keine Lust gehabt, wenn er abends von der Arbeit zurückgekommen ist, dass er dann zu den Eltern immer hingeht und dann das Gespräch sucht. Haben wir am Anfang natürlich probiert, aber das ist meistens irgendwie gescheitert. Die waren nicht so sprachbereit. Ja, und dann habe ich versucht, meine ersten Schritte im Bereich Judo zu tun. Es gab ja damals nicht wie heute an jedem Eck irgendeine Kampfsportstilrichtung oder einen Kampfsport. Schule.
Genau, also das ist ja das, was ich immer so überlegt habe, aber das war ja damals noch gar nicht so weit verbreitet, wie das jetzt heute ist.
Damals, da gab es halt Judo, Karate und Taekwondo. Und dann so ein bisschen exotisch kannte ich noch dieses Kenjutsu, aber dann ist es auch schon ziemlich mager geworden. Und da dachte ich mir, ja, okay, fangst du dann einfach mit Judo an, das war am populärsten zu der Zeit. Wir sprechen hier von den 70er Jahren. Und ja, dann habe ich mit Judo begonnen, habe aber sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht gut ist, um sich zu verteidigen. Das ist eine Wettkampfvariante. Wenn man in Bayern so schön sagt, das ist das Jopalzirn. Das hat man nicht dazu gesagt. Also diesen ganzen Kuschelfaktor, den mag ich bis heute noch nicht. Ich bin lieber jemand, der die Situation schnell und pragmatisch bereinigt. Ja, ich habe ein halbes Jahr trotzdem durchgehalten und dann bin ich aber wieder weg, weil es mir einfach zu langweilig war und es hat in meinen Augen hat es keinen Sinn gemacht. Hat mich nicht recht viel weitergebracht. Und dann bin ich wieder, weil ich parallel ja eh schon immer Fußball gespielt habe, dann bin ich parallel wieder beim Sportbund Rosenheim, in der Jugendmannschaft beim Fußball gewesen, habe da wieder gespielt, aber dann ist halt wieder so ein Vorfall gewesen, der mich extremst, ja, ich sage mal, traumatisiert hat, schon damals. Und da ist eine ganze Clique auf mich losgegangen, auf dem Rosenheim Herbstfest. Und ich habe da so meine ersten Frühlingsgefühle gehabt, meine erste Freundin an meiner Seite. Und dann haben mich die plötzlich umringt und sind mit Maßkrügen auf mich losgegangen. Und es war halt einfach nicht so schön. Ich habe es geschafft, dass ich irgendwie weggekommen bin. Bin dann zur Polizei, in den Glückshafen hingelaufen. Da war dann erstmal Ruhe. Aber das war damit nicht geregelt. Das war so ein anhaltender, schwelender Konflikt, der immer da gewesen ist. Man wollte mich halt einfach immer irgendwie vermöbeln. Und dann bin ich ins Karate gegangen. Im Karate war es am Anfang sehr interessant, aber es wurde auch sehr schnell langweilig, weil es halt immer Bahnen rauf und runter mit Grundschule und fast nur mit den Fäusten was machen. Es war auch nicht mein Ding. Es war schon mal nicht schlecht gewesen, wenn es so eine Mischung gegeben hätte zwischen Judo und Karate, war das schon mal gut gewesen. Werfen, ein bisschen hebeln, festlegen und das andere ist mit Schlagen.
Also, wie alt warst du da dann ungefähr? Als du mit
da war ich 13.
Von 13.
Mhm. Also so 13, 14 rum. Und ja, wieder ein halbes Jahr ungefähr habe ich es durchgehalten, dann ist mir wieder langweilig geworden, bin wieder Fußball gegangen und wieder nächste Konflikt ist da gewesen, es war damals am Salzstadel hinten. Und da habe ich jemanden dann, aufgrund dessen, dass ich vom Karate natürlich erste Techniken schon gelernt habe, habe ich jemanden wirklich schwer verletzt. Weil der hat mit einer Eisenkette ausgeholt und ist auf mich los. Und in dem Moment, wo der die Kette ausholt, bin ich nicht weggelaufen, sondern bin direkt auf ihn zu und habe ihn voll mit der Faust aufs Jochbein getroffen. Und der ist sofort zusammengebrochen und hat echt schlimmer ausgeschaut. Es war nur ein Schlag. Und da dachte man, wow, okay. Ich habe gezittert von oben bis unten, was ich da angestellt habe, weil das natürlich eine ziemlich blutige Geschichte war. Dachte man, boah.
Und da kann ja auch echt brutal was passieren. Gell?
Ja,
also ich habe früher natürlich auch öfter mal mit Jugendlichen gearbeitet, die halt wegen Körperverletzungsdelikten auch angeklagt worden sind. Und ja, da ist immer wieder, hat es da geheißen, naja, also wenn du Pech hast, du weißt halt nicht, was passiert. Wenn du hier langst, dann und genau, der ist schwerstbehindert, was er immer, ja, oder stirbt da oder so. Das kann ja schnell passieren auch. Gell?
In der heutigen Zeit ist es halt so, durch diese ganzen rechtlichen Schulungen, durch meine Polizeiausbildung, habe ich natürlich einen ganz anderen Blick auf die Situation, die ich damals durchlebt habe. Ich meine, heute würde mir sowas nicht mehr passieren. Ich bin relativ besonnen, ich bin sehr gut in rhetorischer Deeskalation. Also ich denke, dass ich redegewandt ganz gut aus Konflikten rauskomme und nur, und wirklich nur, wenn alle Stricke reißen, wenn das alles nichts hilft, dann mache ich irgendeine Schublade auf und dann kann ich meine Techniken rausholen. Aber das war damals nicht so. Ja, Fakt ist, ich bin halt dann irgendwann einmal zum Konteiko gekommen. Das war dann 1977. Und da ist ein Schulkamerad von mir. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, den Peter Gruber. Sagt er den Namen noch was? Der ist aus Brandenburg gewesen. War ein Klassenkamerad von mir. Der kommt eines Tages, kommt er bei uns ins Klassenzimmer rein. Nur auf seinen großen Zehen. Das muss man sich mal vorstellen. Schuhe ausgezogen und der geht nur auf den zwei großen Zehen, geht der das Klassenzimmer. Das hat jeder von uns natürlich probieren müssen, hat keiner geschafft. Und dann sagt er so ganz locker, flockig, das lernen wir bei uns im Training. Ich sage, was ist denn das für ein Training? Er sagt, das ist Kuntaiko. Ich habe noch nie gehört, was ist das denn? Muss ich sehen. Und dann bin ich da mit dem Mofa damals noch nach Brandenburg reingefahren, im Winter. Und habe mir dieses Kuntaiko angeschaut und zu der Zeit war der Lucien Victor Ott, ein ehemaliger französischer Fremdenlegionär, der diese Stilrichtung ja auch gegründet hat und nach Deutschland gebracht hat, der war anwesend. Und ich schaue von oben zu und sage ich, das ist genau das, was ich suche. Da ist Schlagen drin, da ist Hebeln drin, da ist Treten drin, da ist Wettkampf drin. Da ist wirklich alles drin, was der menschliche Körper von seiner Anatomie bietet. Ja, und dann habe ich da einen Anfängerkurs gemacht und habe angefangen. Und so bin ich dazugekommen. Und seitdem ist dieses Fieber nie gerissen.
Also du darfst schon sagen, das hat was damit zu tun, dass du aus so einer eigenen Notsituation raus irgendwas auch gesucht hast, um deine eigenen Grenzen besser zu setzen und dich selber zu schützen.
Das war so ein Selbsterhaltungstrieb, ja. Sich selbst zu schützen, selbst verteidigen. Das war damals eigentlich das A und O, was ich gesucht habe. Und ich wollte beim Fußball, muss ich nur dazu sagen, im Fußball war ich ja gar nicht so schlecht. Ich war da ganz talentiert. Und zu der Zeit war ich dann 18. Da habe ich parallel zum Kunteiken noch Fußball gemacht. Aber es hat sich schon irgendwie so rauskristallisiert, dass ich als Junger in der ersten Mannschaft keinen Bestand haben werde. Die sind gerade aufgestiegen, beim Sportbund Rosenheim war das damals, in die Landesliga. Da war ich noch mit beteiligt. Ich habe da sehr viele Tore geschossen, dass sie aufsteigen konnten. Und ja, wie sie dann plötzlich den Sprung in die Landesliga geschafft haben, war der Herr Marux da und hat gesponsert. Und dann haben sie diese alten Cracks von 60 München und so eingekauft. Und dann sind die ganzen Jungen auf die Reservebank. Und ich bin halt irgendwie auch so ein bisschen stolzer Mensch. Ne? Also ich habe die reingeschossen und jetzt sitze ich auf der Reservebank und das habe ich irgendwie nicht so ganz verkraftet. Da habe ich gesagt, nee, jetzt höre ich auf. Jetzt mache ich nur noch Kunteiko und habe zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein bisschen mit Kickboxen angefangen, weil das Kunteiko und Kickboxen, das war ja miteinander verbunden. Da dachte mir, okay, da ist jeder seines Glückes Schmied. Und das, was ich da rein investiere an Kraft, an Energie, an Fleiß, das kriege ich dann auch dementsprechend 1:1 wieder zurück. Und genau so war das. Kein Mannschaftssport mehr, nur auf mich fokussiert. Wobei es in der Zwischenzeit natürlich auch im Kampfsport, Mannschaftskampfsport gibt, den ich auch in allen Facetten liebe inzwischen. Es ist nicht so, dass ich kein Teamplayer bin. Geht ja gar nicht in meinem Lebenswandel. Aber ja, das war eigentlich so dieses Fieber, das mich gepackt hat und da bin ich nie mehr weg. Und ich muss sagen, ich habe außerdienstlich im Privaten nur noch 2 kritische Situationen gehabt, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Du hast ja vorher schon gesagt, dass du bei der Polizei warst lange Jahre. Welche Träume hast du denn als Kind gehabt, was so dein Beruf angeht? War das immer schon klar, dass du diesen Weg einschlagen wirst?
Ja, das ist auch so eine sehr interessante Begebenheit. Wie gesagt, ich bin in der Lessingstraße aufgewachsen. Lessingstraße und Burgfriedstraße, die geben sich ja die Hand, mehr oder weniger. Und in der Burgfriedstraße ist diese riesige Kaserne zum Bundesgrenzschutz gewesen. Oder ist er immer noch da. Heißt ja heute Bundespolizeiinspektion. Und als Kinder sind wir da hinten immer schon bei der Kaserne gewesen und haben da um diese ganzen Maueranlagen rumgespecht und haben durch diese Schützenlöcher reingeschaut, was da drin war, es ist. Und naja, Mutproben haben wir halt gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass das eine Polizei ist da drin. Ich dachte immer, das ist irgendeine Art von Militär. War ja auch zu der Zeit so im Kombatantenstatus noch so eine halb polizeiliche, halb militärische Organisation. Und ja, dann dachte ich mir, das wäre eigentlich genau das Richtige für mich. Das ist ein Steinwurf weg von mir. Da möchte ich mal drin arbeiten. Weil das sind Menschen, das ist eine Behörde, die zum Schutz der Menschen da ist. Ich wusste noch nicht die genauen Aufgaben vom Bundesgrenzschutz, aber der Name Schutz, der spricht ja eigentlich schon für sich. Und das ist eigentlich das gewesen, was ich machen wollte. Ich habe da so eine Affinität, dass ich Menschen immer irgendwie helfen und schützen möchte. Ist halt irgendwie so.
Du bist ja dann wirklich früh im Ausland auch gewesen.
Oh ja.
Und hast unter anderem auch Botschaften geschützt. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Was ist denn da genau der Job? Also du schützt quasi eine deutsche Botschaft in irgendeinem anderen Land oder wie kommt man da hin?
Jein. Es kommt jetzt immer darauf an, wofür man dann ausgebildet wird für den jeweiligen Bereich. Also bei mir war es halt so, das war, als ich das erste Mal ins Ausland ging an eine Botschaft, das war die Botschaft in Dublin in Irland, da musste er vorher eine ziemlich intensive Ausbildung machen beim Auswärtigen Amt, beim Bundeskriminalamt und Elemente bei der GSG 9. Und wenn du das alles geschafft hast, dann kommst du in einen Pool rein und dann wird dir gesagt, okay, du gehst jetzt dorthin oder dorthin. Du hast ja keine Auswahlmöglichkeit, die schicken dich einfach irgendwo hin, wo sie dich halt brauchen mit deinen Fähigkeiten. Und es war damals so, dass das 1989 aus der Mauer fiel, war ich sehr viel unterwegs im Osten. Bis Ende 1990 war ich sehr viel so im Bereich Zinnwald, Pirna unterwegs. Wir waren in ehemaligen Stasi-Häusern, haben geschaut, dass wir da Informationen und Material kriegen, zusammentragen und das ganze Zeug wurde ja dann nach Bonn verlagert. Aber ich war halt so involviert, dass ich eigentlich aus der Tasche gelebt habe. Das heißt, mein Sohn ist da gerade auf die Welt gekommen, 89, muss ich auch noch dazu sagen. Und deswegen, das ist mir alles ein bisschen zu viel geworden. Du musst dir vorstellen, du gehst jetzt darüber, arbeitest 2-3 Wochen im Nirvana, dann kommst du kurz mal nach Hause, hast gerade mal Wochenende Zeit, da kann deine Frau dann, ich war frisch verheiratet, kann deine Frau dann die Wäsche waschen und dann geht es am Sonntagabend schon gleich wieder weg auf Einsatz oder Montag in der Früh. Und so ging es über mehrere Monate, dass ich irgendwann gesagt habe, ich sehe meinen Sohn nicht aufwachsen, ich sehe meine Frau nicht mehr, ich kann meinen Sport nicht mehr machen, das ist wirklich ganz übel gewesen für mich. Und da hat mir jemand, ein Kollege von mir, ein Floh ins Ohr gesetzt, hat gesagt, bewirb dich doch einmal für einen Job beim Auswärtigen Amt. Bin ich neugierig geworden, habe das dann eben gemacht. Und
ja,
dann
bist du ja nur weiter weg.
Ja, aber ich sehe meine Familie wesentlich regelmäßiger. Und ich habe wesentlich mehr von meiner Familie. Denn wenn du im Auswärtigen Amt bist, gehst du jetzt wie in dem Fall beim ersten Mal, gehe ich nach Dublin. Ich bin gleich als Chief dort für die Sicherheit eingesetzt worden. Dann hast du die Möglichkeit, deine Familie nachzuführen. Immer für 6, 8, 10, 12 Wochen. Die sind am Stück bei dir. Okay. Du erhältst ja hier den Diplomatenstatus dann auch. Das heißt, meine Familie kriegt dann auch den Diplomatenstatus. Reisen ist dann sehr einfach. Und die Kosten, die werden auch übernommen vom Auswärtigen Amt. Das ist eine Art Familienzusammenführung. Und deswegen hatte ich von meiner Familie wesentlich mehr. Und der große Vorteil ist, mein Sohn, der ist bilingual aufgewachsen. Das heißt, ich spreche sowieso, glaube ich, besser Englisch als wie Deutsch. Und mit meinem Sohn habe ich halt alles in Englisch besprochen und wir haben uns in Englisch unterhalten. Und deswegen hat sich der auch in der Schule dann später wesentlich leichter getan. Also gerade was Englisch angeht. Ja, und dann war ich dieses Jahr in Dublin an der Botschaft. Was muss man da machen? Ich bin deswegen nach Dublin gekommen, weil kurz zuvor ein Anschlag von der IAA auf die Botschaft, auf die Liegenschaft von der deutschen Botschaft gemacht worden ist, Sprengstoffanschlag. Und da hat man mich geholt. Ich habe die ganzen Sicherheitsmechanismen, und da kommt wieder dieses Wort Sicherheit mit rein, erneuern müssen, also neue Kameraüberwachungssysteme anbringen, etc. etc. Und das habe ich scheinbar ganz gut hingekriegt. Bin da in dieser Zeit, bis da über ein Jahr im Ausland, bin in dieser Zeit natürlich auch meinem Sport nachgegangen. Allerdings gibt es fast nirgendwo auf der Welt Kun-Taiko.
Okay.
Und das war halt ein bisschen eine Herausforderung. Jetzt musste ich mal was Ähnliches suchen und ich habe da super nette Menschen kennengelernt in Irland. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da voll mein Herz verloren in Irland, weil die so herzlich sind. Du kommst sofort in die Clique rein, du wirst aufgenommen und dann wirst du fast schon weitergereicht von einer Familie zur anderen. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, sowas. Ja, das ist wirklich etwas, das ich sehr, sehr vermisse. Und auch meine Freunde, die ich noch drüben habe, weil man jetzt momentan ja auch nicht so reisen kann, wie man das möchte, die fehlen mir. Ich bin früher nach meiner Tätigkeit an der Botschaft in Dublin eigentlich im Jahr 2-3 Mal nach Dublin drüber geflogen und habe meine Freunde besucht. Das ist einfach nur super. Ja, und da drüben, da habe ich halt dann auch so, jetzt kommen wir wieder zum Sportlichen zurück, parallel zur dienstlichen Aufgabe, habe ich dann die sportliche Aufgabe wieder wahrgenommen, habe dann für diesen Liam McDonough, das ist dann mein Trainer im Kempo-Karate geworden, habe ich dann einen Deal gemacht mit dem und habe gesagt, du, wenn ich bei dir trainieren darf, wenn du mich privat unterrichtest, ich bin gar nicht so schlecht im Kickboxen, im Wettkampf, dann hole ich für deine Schule Trophäen. Und der hat auch nicht gewusst, worauf er sich da einlässt, aber hat gesagt, ja, schauen wir uns mal an, nächstes Wochenende ist ein Turnier, dann melde ich dich an. Sag ich, okay. Das ging relativ schnell. Dann bin ich in die Parish Hall in Dublin zu einem offenen Taekwondo-Turnier gemeldet worden und bin für dieses Pulse-Studio, für das Kempo-Karate vom Liam McDonough gestartet und habe sie alle weggehaut. Also ich bin irischer Meister geworden im Taekwondo, habe ich noch nie gemacht. Aber das hat sofort funktioniert und ich bin auch aufgefallen, muss ich auch dazu sagen, weil ich war der Einzige, der eine gelbe Jacke anhatte. Das sind die in Irland nicht gewöhnt, da gibt es entweder schwarz oder weiß, aber gelb gibt es gar nicht. So, immer wenn ich irgendwo in eine Halle rein bin und die haben diesen gelben Anzug gesehen, die gelbe Jacke gesehen, oh, the German Black Belt, haben sie schon gewusst, dass ich da bin. Sehr nett. Auch im Nachtleben dann, egal wo ich hingegangen bin, ob das die Leeson Street war, die Grafton Street, völlig egal, überall wo ich hin bin, jeder hatte mich schon gekannt, von den Turnieren her auch. Ja, massiv viele Freundschaften.
War das dann, also du warst ja nicht nur in Irland, sondern du warst ja auch bei den deutschen Botschaften in China, in der Türkei, in der Tschechischen Republik. Mhm. Hast du das immer so gemacht, dass du deinen Sport parallel in den jeweiligen Ländern weitergeführt hast?
Das ist eine schwierige Frage, denn ich habe es natürlich versucht, aber das ist mir nicht in allen Ländern geglückt. Als erstes habe ich immer versucht, dass ich Fuß fassen kann in irgendeinem Verein, örtlich, dass ich mit denen trainieren kann. Aber das ist jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, weil du gesagt hast, China. Ich war in Peking, eigentlich die Wiege des Kampfsports. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich da hingekommen bin. Und dann muss ich aber feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, in Peking als Lauan, als Rundauge, damit zu trainieren. Man ist da gar nicht so gern gesehen. Also habe ich für mich erst einmal trainiert und habe versucht, in einem Hotel, im Swiss Hotel in Peking, Internationale zu treffen, die mit mir trainieren. Ich meine, es gibt ja in Peking zigtausende Internationale, die leben und arbeiten dort. Und da wird schon einer dabei sein. Da habe ich, bei der Gelegenheit habe ich zum Beispiel den Schauspieler kennengelernt, den Jet Li. Den habe ich persönlich kennengelernt. Ich habe den gesehen, wie der den Sandsack vermöbelt hat. Da dachte ich, wow, ist der schnell. Ich kannte den damals ja nicht. Der war ja 1993 noch nicht so bekannt. Und da dachte ich, wow, der ist schnell. Mit dem möchte ich unbedingt trainieren. Das würde mich interessieren. Dann habe ich den Studioleiter, den Gordon Chung, gefragt, ob es möglich wäre. Also ja, frag den mal, und total hochnäsig sehe ich schon, wie er reagiert, zieht so die Nase hoch, so quasi, was will der? Nee, mit dem will ich nicht trainieren. Und hat einfach seinen Sandsack weitergemacht. War ich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, dass sich das nicht ergeben hat, aber es ist dann ein Schotte gekommen, und dieser Colin Whitehead, der kommt aus dem Goju-Ryu-Karate, lebt heute mit seiner Familie auf Zypern. Der war früher verantwortlich für den ganzen asiatischen Raum, für die Diamantbohrköpfe, für Bohrinseln, auch eine tolle Freundschaft, die entstanden ist, die bis heute hält. Der besucht mich im Übrigen dieses Monat noch. Ja, wir sind sehr oft dann gemeinsam beim Training gewesen im Swiss Hotel, sind auch auf die chinesische Mauer nach Miyun raus, wo nicht so viel Touristenbetrieb ist. Gibt wenige Flecken, wo wenig Touristenbetrieb ist, aber da draußen haben wir auf der Mauer trainiert, wir haben super tolle Bilder gemacht. Wir sind auch in vielen Magazinen hier in Deutschland dann abgedruckt worden. Und ja, aber es ist nicht leicht, im Ausland, gerade in China, als Nicht-Chinese Fuß fassen zu können. Also du hast viel Geld. Dann kannst du dich zu den Shaolin-Mönchen runterbegeben, aber das kostet richtig gut.
Wenn du, also du hast ja jetzt vorher gesagt, dass das fast besser war für dein Familienleben, das so zu machen, als hier in Deutschland zu bleiben und dann hier unterwegs zu sein. Wie war denn das für deine Frau oder für deine Familie? Du hast ja manchmal auch nicht so ganz ungefährliche Aufträge gehabt oder ungefährliche berufliche Situationen. Wie habt ihr das gelöst? Ihr seid ja sehr jung zusammengekommen schon. Mhm. Gell? Also ihr habt sie ja schon lange kennt.
Ja, also was ich mit meiner Frau immer mache, wir reden vorher über Dinge. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass das ein gangbarer Weg ist, dann tun wir das auch. Und gerade diese Botschaftseinsätze oder Aufträge, die sind sehr harmonisch. Da ist es völlig egal, in welchem Land du bist. Okay, das war jetzt gelogen. Völlig egal ist es nicht, weil wenn du jetzt nach Afghanistan und nach Kabul gehen würdest, dann wäre es stressig. Aber da gibt es ja von der Bundespolizei eben spezielle Beamte, die speziell für solche Krisengebiete ausgebildet sind. Aber die normalen Botschaften, wenn du jetzt nach Washington gehst oder nach Ankara, wo ich war, oder nach Prag, oder spielt alles keine Rolle, dann ist es sehr harmonisch. Du hast, wie gesagt, einen Diplomatenstatus, du bist da in einem Exterritorialgebiet. Das ist quasi Deutschland im Ausland und da passiert auch nichts. Und deswegen hat meine Frau das auch sehr genossen, erstens einmal reisen, die Welt zu sehen, ohne dass man groß dafür bezahlen muss. Wenn du so eine Weltreise machst, da legst du schon mal ganz schön etwas hin. Und so ist es eben auf Staatskosten gegangen, weil sie mich immer besuchen konnte und war dann über Wochen lang bei mir. Und wir konnten natürlich in der Zeit, wo sie in dem jeweiligen Land war, konnten wir auch in dem Land reisen und uns das Land anschauen. Und das ist etwas, das kann uns niemand mehr nehmen. Das ist eine Erfahrung, Lola, das kannst du dir nicht vorstellen, wie schön das ist, was für einen breiten Horizont das wir haben. Ich denke mir das oft, wenn ich mich manchmal mit Menschen unterhalte, wo oftmals, also außer es sind internationale Geschäftsleute, da ist das natürlich genauso. Aber mit normalen Leuten, wenn ich mich unterhalte über so ein Thema, da weiß ich genau, der Fokus geht bis hierhin und nicht weiter. Die können sich das gar nicht vorstellen, was man da noch alles gesehen hat und erlebt hat. Ja, du merkst, ich bin da sehr euphorisch.
Ja,
ich kriege auch eine Gänsehaut, jetzt wenn ich daran denke, weil ich vermisse diese Zeit.
Wie hat die denn diese Arbeit und dieses Kennenlernen dieser unterschiedlichen Kulturen geprägt? Also welche Situationen darfst du jetzt sagen? Ich meine, du warst ja wahnsinnig viel unterwegs, das kannst du ja nicht reduzieren auf eine oder zwei, aber vielleicht fallen da irgendwie so ein paar so ganz markante Ereignisse, wo du sagst, wow, das hat mir nun mal persönlich wirklich meinen Horizont merklich nun mal erweitert.
Da fange ich vielleicht damit an, wenn du in ein Land reingehst, wo du eine Sprache zu erwarten hast, die du noch nie gesprochen hast, solltest du dich vorher, und das habe ich immer getan, mit der Sprache auseinandersetzen. Also ich habe zumindest die Basics gelernt, sodass ich mich ganz grob unterhalten konnte. Wenigstens die Höflichkeitsfloskeln, was zum Beispiel in der Türkei relativ schwierig ist. Aber du kriegst das hin, wenn du das möchtest. Und in dem Moment, wo du in so ein Land reingehst und hast so diese Basics von der Sprache her drauf und du fügst dich ein und du forderst nicht, sondern du schaust, dass du möglichst integrativ dort tätig bist, dann wirst du herzlichst aufgenommen. Und das ist etwas, das hat mich schon geprägt. Also gerade in der Türkei, es ist unglaublich, wie die Menschen offen auf jemanden zugehen. Ich habe ja, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen auch mit Vorurteilen geprägt. Ja. Du siehst jetzt zum Beispiel schlimme Szenen im Fernsehen, wo in Berlin-Kreuzberg wieder türkische Gangs irgendwas machen oder libanesische Gangs etc. Und jetzt plötzlich heißt es für dich, du gehst jetzt in so ein Land rein und bist da für ein Jahr. Da weißt du erstmal gar nicht, oh Gott, jetzt bin ich im Herzen von solcher Aggression. Das ist das Erste, was du dir denkst. Dann kommst du aber in dieses Land rein und stellst fest, das ist komplett anders. Also wie das, was wir hier in Deutschland sehen, die sind herzlich, die sind freundlich, gastfreundlich. Du kannst überall reingehen, wenn du dich integrierst. Und das habe ich halt immer versucht. Und diese Gastfreundschaft, die hat mich unglaublich geprägt. Also ich bin ja ein Mensch, ich bin sehr offen. Und ich spreche gern mit anderen Menschen, vor allem mit anderen Kulturen. An der Stelle kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe mich extra von der Bundespolizei noch ausbilden lassen zum Trainer für interkulturelle Kompetenz, weil mich eben Kulturen interessieren. Und wenn du mit so einer Affinität in ein Land reingehst und erfährst dann so eine Freundlichkeit, so eine Freundschaft, dass du in Familien aufgenommen wirst. Ich weiß noch, wie das im Kosovo war. Dieser Webi, mein Vermieter, man kann sich das nicht vorstellen. Ich bin in dieser Familie integriert worden. Das gibt's hier nicht. Sowas habe ich hier in Deutschland noch nicht kennengelernt. Und so ist es eigentlich in jedem Land gewesen.
Das ist so interessant, also wie so also Vorurteile gegenüber Menschen, die man kennenlernt und dann Leute in Schubladen steckt. Das haben wir ja wahrscheinlich, also auch so reflektiert man sein mag, oft selber nicht so gefeit davor. Und das andere ist nochmal, ich habe mich mal unterhalten mit, kennst du ein paar Leute, die bei Clowns ohne Grenzen arbeiten, also die quasi in Krisengebiete gehen, so über das Goethe-Institut auch. Und die mir erzählt haben, manchmal hat man also ein Vorurteil, weil man denkt, weil das System in einem Land so ist, sind die Leute auch so. Und dann geht man da hier und dann stellt man fest, die Menschen sind ganz, ganz anders. Ja, so. Und das ist was mir ganz früh abberichtet worden ist. Genauso wie du es von deiner Sicht her sagst. Also so dieses, wenn man selber offen ist, wenn man sich ja auch für die Kultur und für die Sprache interessiert, was dann alles möglich ist. Gell?
Ich sage, Integration ist das Zauberwort. Und du musst wollen. Das ist eben eigentlich am einfachsten. Wenn du das willst, dann wirst du auch dementsprechend herzlich aufgenommen.
Du hast ja gerade schon gesagt gehabt, also dass du diese Ausbildung zur interkulturellen Kompetenz gemacht hast. Was bedeutet denn das genau? Also was kriegt man denn da vermittelt? Was sind da Inhalte?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, da war halt gerade Afghanistan und der Islam extrem im Vordergrund gestanden. Ich habe 2017 die Ausbildung gemacht und wir wissen, 2015 begann die Migrationswelle. Deswegen war der Islam halt an allererster Front. Du hast sehr viel über den Islam gelernt. Wobei ich sagen muss, ich bin seit 2005 mit Menschen am Arbeiten von der UNO, die eben Muslime sind. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt für mich was Neues gewesen, weil den Austausch mit Muslimen habe ich ja schon immer gehabt und in einem sehr freundlichen Kontext. Die Fanaten, die gibt es halt überall. Die gibt es hier wie da und bei uns. Mhm. Das ist halt immer das Gleiche. Wie du vorher gesagt hast, das ist so ein Schubladendenken. Das hast du am Anfang, bis du dir mal die Mühe gibst, ein Gespräch suchst mit solchen Menschen, in Anführungsstrichen, und dann stellst du sehr schnell fest, wow, der ist ja genau wie ich. Der denkt auch genauso wie ich. Der verurteilt es genauso. Und dann öffnen sich plötzlich deine Augen. Und du siehst bei dieser Ausbildung für interkulturelle Kompetenz, siehst du nicht nur die Seiten des Islam, sondern du lernst auch, was ist ein Roma, was ist ein Sinti, wie sind diese, zum Beispiel im Kosovo, was ist ein Gorana. Diese ganzen ethnischen Minderheiten, die ja alle irgendwie in sich ja, phonetische Feinheiten tragen, die lernt man kennen, versucht das Ganze zu verstehen. Und wenn man dann so einen Gesprächspartner vor sich hat, dann kann man sich ja viel besser hineindenken. Das muss jetzt nicht unbedingt von der religiösen Seite her sein. Das kann auch einfach nur die Anschauung sein oder die Werte, die jeweilige Kultur vermittelt. Es ist eine sehr spannende Geschichte auf alle Fälle. Da könntest du auch ein Buch füllen damit.
Das finde ich ja total spannend, was so unterschiedliche Verhaltensweisen, unterschiedliche Bedeutung in verschiedenen Kulturen auch haben können. Also mir hat das mal vor vielen Jahren, hat mir das mal ein türkischer Kollege erzählt, dass er schon lange in Deutschland gelebt hat, der mit seinen Kindern damals in die Türkei gefahren ist, um alte Verwandtschaft zu besuchen. Und dann der eine Onkel sehr erbost war, weil der Junge ihn so direkt angeguckt hat, also mit 4 Jahren. Also der hat ihm halt zugekehrt, ja. Und der wollte halt wissen, und das ist bei uns ist es sehr höflich, jemandem in die Augen zu schauen. Und damals in dieser Generation war das halt noch ein Zeichen von Herausforderung, ja, genau. Oder irgendwie frech sei, was auch immer. Und da war es schon so, dass quasi die Generation, die jetzt hier groß geworden ist, schon mit der eigenen Kultur im Herkunftsland wirklich auch Probleme teilweise schon gekriegt hat und so. Und das finde ich schon spannend, also wenn man da mehr Einblick kriegt, so wie du, der halt da ganz, ganz früh unterwegs gewesen ist und auf viele unterschiedliche Menschen auch getroffen ist. Du hast ja unfassbar viele zusätzliche Qualifikationen gemacht. Andi, eine hat mir so ein bisschen angesprungen, ja. Da wollte ich auch noch mal so ein bisschen genauer nachfragen. Und zwar, bist du Ausbilder für Anti-Amok?
Ja, genau.
Wie, also Amoklauf ist ja für mich was ja... was heißt spontan entsteht, aber jetzt so... also Wie kann man da präventiv agieren? Wie kann man da, oder worum geht es da in dieser Qualifikation?
Bei Anti-Amok agierst du mit der Situation, nicht präventiv.
Du agierst nicht, okay.
Genau. Das wären jetzt ein paar unschöne Dinge, die ich hier sagen müsste. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht ins Detail hinein. Ich kann nur so viel sagen, dass die Ausbildung wurde ins Leben gerufen aus dem allgemeinen Polizeitraining heraus. Und es war ein Vorfall, da war sogar ein guter Freund von mir, ein ehemaliger Kollege vom Bundesgrenzschutz, der jetzt in Baden-Württemberg bei der Landespolizei ist. Der war in Winnenden einer der Führer, die dabei waren, als dieser Amoklauf war, der sehr viele Menschen erschossen hat. Da muss man einfach von vornherein die Psyche eines Amokläufers verstehen. Ein Amokläufer... das ist jetzt nicht immer hundertprozentig gleich, aber ein Amokläufer hat grundsätzlich vorher alles durchdacht, hat vorher alles geklärt, hat seine Hinterlassenschaften geregelt und marschiert dann mit einem fokussierten Ziel los und läuft Amok. Der hat mit seinem Leben, wenn er das beginnt, eigentlich schon abgeschlossen. Das ist für ihn ist das Leben vorbei. Der geht jetzt und macht Racheakte, zum Beispiel. Ob das jetzt ein Lehrer ist, ob das Schüler sind, die ihn geärgert haben, spielt jetzt keine Rolle. Aber der geht da rein und zieht sein Ding durch. Das heißt, wenn hier Kräfte von außen versuchen, diesen Amok-Schützen oder den Amok-Täter ich nenne es mal, zu neutralisieren, dann muss man immer damit rechnen, dass das zum Tode führt beim Amokläufer. Also das ist auch meistens der Fall. Weil du kannst hier nicht hoffen, dass der gesprächsbereit ist und dass sich der auf einen Psychologen einlässt, der eine gute psychologische, taktische Gesprächsführung hat. Denn der ist in seinem Mindset, weiß der, was er tut. Der lässt sich auf sowas nicht ein. Und der zieht das knallhart durch. Und dahingehend sind wir ausgebildet worden, taktisch in solche Gebäude reinzugehen, wie man das macht. Es ist für uns auch in der Übungsphase extrem stressig gewesen. Du musst dich, nicht 99, du musst dich 100% auf deinen Wingman, genauso wie auf deine 18 Uhr, der hinten noch absichert, verlassen können, damit nicht doch irgendwo aus irgendeinem Raum auf dich dann eine Kugel trifft. Oder dass einer rausspringt mit einem Messer oder einer Machete oder was man halt alles so hat. Aber ich glaube, damit belasse ich das Thema, weil da möchte ich nicht zu tief einsteigen.
Ja, aber es ist, ich finde interessant zu wissen, wie agiert Pferd tatsächlich. Und häufig ist es ja auch so, dass die sich selber richten. Auch, gell? Also das ist ja auch schon vorgekommen, ja. nicht selten. Mhm. Aber diese Planungen und diese, also das ist das, was mich manchmal so ein bisschen stutzig macht, ist, dass im Nachhinein manchmal ja rauskommt, dass es schon Anzeichen gab.
Ja, gell? Meistens sogar. Es ist sehr selten, dass man nichts findet und keine Hinweise. Meistens hat sich das schon entwickelt über einen gewissen Zeitraum hinweg. Aber die Menschen sind halt hier auch ein bisschen oberflächlich im gegenseitigen Umgang miteinander und melden sowas, solche Anzeichen nicht. Die sagen sich halt einfach, oh, es ist ein Spinner. Die nimmt keiner für ernst. Aber gerade solche Dinge sind nach Winnenden immer anders betrachtet worden. Und seitdem passen auch in Schulen die Lehrkräfte mehr auf. Wenn irgendwelche Anzeichen sind, dann gibt es zum Beispiel so wie meinen Sohn, der arbeitet als Jugendbeauftragter bei der Landespolizei, der geht halt dann hin und führt Gespräche im Vorfeld.
Um nochmal auf deine sportliche Laufbahn zurückzukommen, was mir ja so aufgefallen ist, ist, dass du in so ganz unterschiedlichen Sparten der Kampfkunst unterwegs warst und auch immer noch bist. Du hast vorher schon gesagt, naja, gut, jetzt bin ich ins Ausland gegangen und dann habe ich festgestellt, da gibt es jetzt gar kein Taiko, deswegen habe ich mich einer anderen Sparte zugewandt. War das so der hauptsächliche Grund dafür, dass du die mit so unterschiedlichen, Arten von Kampfkünsten auseinandergesetzt hast oder ist es eher so die Suche nach, was gibt es denn noch alles und die Neugierde gewesen?
Also Neugierde ist immer mit dabei. Der Hauptbeweggrund sind meistens Zufälle gewesen. Eben in einem Land, wo ich tätig gewesen bin, gibt es das nicht, was ich ursprünglich trainiere. Also findest du eine Alternative und gehst den Kompromiss ein. Und dann lernst du aber was kennen, was du dann hinterher, also zum Beispiel dieses Kenpo-Karate, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich da in dieses Studio reingegangen bin und ich sehe die da rumfuchteln mit den Händen und sage, was machen die denn da? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne? Das ist alles nur wildes Gefuchtel gewesen mit den Händen, bis der Trainer dann mich eingeladen hat und ich soll mitmachen. Ich war damals schon dritter schwarzer Gürtel und ich dachte, ich kann eigentlich schon ganz gut mithalten mit allen. Wettkampfmäßig war ich auch nicht schlecht und dann bin ich da rein. Und dann hat er mir gleich als allererstes einen vor die Nase gesetzt, der hieß Sean O'Connell. Das war einer der berühmtesten Türsteher in der Leeson Street. Also es war ein richtiger Knochen. Und ja, mit dem habe ich dann gleich trainieren dürfen. Und da ging es halt dann irgendwann einmal so weit, dass man dir einen Fußfeger gemacht hat. Und dann liege ich am Boden unten. Und normalerweise bei uns in meinen Stilrichtungen ist es halt immer so gewesen, wenn du mal am Boden unten liegst, dann ist Schluss. Ne? Nee, da fängt er richtig an, auf mich einzuprügeln. Alter Schwede, was ist denn hier los? Ne? Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, keine Regeln. Mein Sport ist immer auf Regeln irgendwie basiert gewesen. Es war eine sehr nette Erfahrung, habe ich auch viele blaue Flecken davon getragen. Aber da war die Neugierde dann plötzlich geweckt. Wow, da muss ich noch mehr einsteigen. Da wachse ich an diesem Stil. Da. Das ist eine Herausforderung. So habe ich dann wirklich fast jeden Tag Privattraining bekommen. Durch Liam McDonough, der ist in die Deutsche Botschaft reingekommen. Fast jeden Tag haben wir 2-3 Stunden trainiert. Und das hat mich enorm nach vorne katapultiert, weil ich plötzlich andere Bewegungsrhythmen zu meinem Kuntaigo und zum Kickboxen hatte.
So, also ich komme ja vom Handball, gell? Habe ich viele Jahre gespielt. Irgendwann hat es dann mal geheißen, naja, wir brauchen bei den Basketballern mal jemanden, der aushilft. Das ist keine Chance, habe ich gehabt. Keine Chance. Obwohl ich mit dem Boy umgekommen, obwohl ich das mit den Schritten sogar noch gebracht habe, aber dieses so oder so hinzufassen, das habe ich so drin gehabt. Jetzt, wenn du unterschiedliche in unterschiedlichen Regelwerken dich bewegst, kannst du dann eigentlich nur irgendwann am Wettkampf teilnehmen? Ja. Gibt es?
Ja, natürlich.
Kannst du das abschalten, umschalten irgendwie?
Ich tue das jetzt mal so beschreiben. Also ich brich das jetzt mal runter. Ein Schlag ist ein Schlag, ein Wurf ist ein Wurf, ein Hebel ist ein Hebel und ein Tritt ist ein Tritt.
Ja, klingt
was anderes, jetzt kannst du es nur hergehen und kannst sagen, okay, es gibt diese phonetischen Abarten dazu. Der eine ist groß, der andere ist klein, der eine ist dick, der andere ist dünn. Das heißt, jeder bewegt sich anatomisch gesehen ein bisschen anders. Dafür habe ich Trainerbücher geschrieben, weil ich eben sehr viel mit Anatomie in der Zwischenzeit arbeite. Mir ist es egal, ob der jetzt Karate macht, ob der Taekwondo macht oder ob der Jiu-Jitsu macht. Oder es ist völlig egal. Wenn die Anatomie stimmt und die Prinzipien, dann kannst du jeden Kampfsport. Und das ist eben das Einfache. Wenn du die Anatomie begreifst und die Prinzipien, die dahinter stehen, wie die Kinematik sich und die Biomechanik dazu verhält, ist alles einfach. Und ich habe halt einfach einen Körper ausgelesen in der Zwischenzeit, was Schlag- und Tritttechniken, was Wurftechniken, was Hebeltechniken angeht. Da gibt es kaum noch etwas, das mich irgendwie überraschen kann. Es gibt immer noch etwas. Neulich habe ich zum Beispiel jemanden kennengelernt in Köln, der wirbt mit einem komplett neuen Selbstverteidigungssystem. Das nennt sich CNEX. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Und ich dachte mal, das Rad kann man nicht neu erfinden. Es ist ein Sportwissenschaftler, der hat das Rad neu erfunden. Ich bin da extra nach Köln drauf und habe mit dem trainiert, weil ich das wissen wollte. Und ich muss sagen, das ist alles komplett anders als alles, was ich bisher gelernt habe. Also es gibt immer wieder Herausforderungen oder Möglichkeiten, neu zu lernen. Ist auf alle Fälle da. Und mir fällt es relativ leicht, weil ich eben so breit gefächert bin in der Zwischenzeit. Also ich habe halt für alles ein Händchen, kann man so sagen. Unser Auge und die Erfahrung spielt natürlich auch eine große Rolle. Ne?
Ja, und auch Bereitschaft, finde ich. Also eine Bereitschaft zur Weiterentwicklung ist natürlich auch immer notwendig bei sowas. Freddy, ich möchte gerne mit dir über Sicherheit sprechen, weil viele Organisationen fragen die ja nach Sicherheitskonzepten und Umsetzungsstrategien und es gehört ja mittlerweile auch schon fast zum Standard, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung organisiere, dann werden wir ja gefragt nach einem Sicherheitskonzept und dass man sich darüber Gedanken machen muss. Jetzt mal wirklich eine provokante Frage, ist der Mensch eigentlich von Haus aus schlecht? Also ist es so oder warum ist das immer so furchtbar notwendig? Ist es tatsächlich so, dass man sich so unsicher auch fühlen sollte oder vorsichtig sei so grundsätzlich? Ist eine bestimmte Form von Gottvertrauen und Naivität nicht manchmal auch ganz gesund?
Also Gottvertrauen und Naivität würde ich definitiv verneinen. Solltest du nicht an den Tag legen. Ein Quantum guter Wahrnehmung und Sicherheitsempfinden ist immer wichtig, denn es gibt nicht viele, aber die wenigen, die eine kriminelle Energie haben, das sind diejenigen, für die muss man Sicherheitskonzepte erstellen. Und ob das jetzt Selbstverteidigung ist, die man erstellt für solche Situationen, ob das Gewaltpräventionsmuster sind, ob das Wahrnehmungstrainings sind, ob das Deeskalationstrainings sind, das ist wichtig, weil manche wenige Menschen eben diese kriminelle Energie mitbringen. Ich persönlich, und jetzt deine provokante Frage, ich würde nicht mehr aufstehen wollen in der Früh, wenn ich nur ans Böse im Menschen denken müsste. Ich stehe auf, weil ich mich freue, dass ich am jeden Tag vielleicht wieder neue, nette Menschen kennenlerne. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich bin auch schon durch sehr viele kritische Situationen durch, die auch sehr, sehr lebensgefährlich waren, wo ich manchmal gerade so vorbeigeschlittert bin. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich stehe auf, weil es mich freut, wieder neue Menschen kennenzulernen. Schaut, der Zufall, der uns beide jetzt wieder zusammengebracht hat. Es ist ein reiner Zufall. Und jetzt sitze ich hier und du sprichst mit mir über mein Leben. Ich finde das spannend und ich finde das toll. Und dass wir uns auch noch von früher irgendwie kennen. Ich meine, ich habe dich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber du hattest mich noch auf dem Schirm.
Ja, ich war noch ein Kind.
Ja, du warst
und
noch ein Kind.
Ich habe dich bewundert.
Ja. Aber ich finde es toll, dass solche Sachen sich entwickeln, dass sich sowas ergibt. Und das ist der Grund, warum ich jeden Tag in der Früh gerne aufstehe. Und jetzt lach mich nicht aus, aber ich gehe in der Früh, gehe ich in den Spiegel hin, ich schaue in den Spiegel rein. Wenn ich einmal nicht so richtig ausgeschlafen bin und ich habe vielleicht einmal nicht so einen guten Tag vor mir, das ist ein Prozedere. Ich gehe jeden Tag bei mir vor den Spiegel hin in der Früh, wasche mir erst mein Gesicht und dann schaue ich mich an und sage, das wird ein super Tag und du lernst geile Leute kennen. Und so funktioniert das. Das ist quasi die selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, je nachdem, mit was für einer Brille, auf das man durch die Gegend klappt.
Genau, so schaut's aus.
Ich weiß ja, dass dein Herzblut auch und vor allem am individuellen Selbstschutz von Kindern und Frauen liegt. Da engagierst du dich ja in unterschiedlichen Programmen und mit unterschiedlichen Angeboten, die du da entwickelt hast. Mhm. Also darf ich ja jetzt sagen, dass du jetzt im Ruhestand in Anführungsstrichen bist, also eigentlich eher jemand, der im Unruhestand sich befindet, jetzt ja fast nur mehr als davor. Also du hast viele Bücher geschrieben seit
eineinhalb Jahr,
ja genau.
7 Bücher.
Und wo siehst du denn so in dem Bereich so deinen Auftrag, oder um nicht zu sagen deine Mission fast schon, gell?
Also grundsätzlich habe ich mir irgendwann einmal, da hat es natürlich eine Initialzündung gegeben, aber da habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich muss die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Das ist so mein Grundauftrag. Ich meine, das ist wie der stete Tropfen, der den Stein hüllt. Aber das ist mein Auftrag. Ich versuche alles, um Menschen ein sicheres, angenehmes, faires, nettes, schönes Leben zu ermöglichen, um aus gewissen Mustern vielleicht ausbrechen zu können. Ich habe da im Vorgespräch ja schon mal erzählt von unserer Angie, die aus dem Waisenhaus von der schönen Aussicht stammt. Und wir haben versucht, nachdem unser Sohn auf die Welt gekommen ist, diese Angie zu adoptieren, fest in unsere Familie zu integrieren. Und da hat sich ja über den Lauf der Zeit dann herausgestellt, dass das nicht mehr möglich ist, weil hier so viel passiert ist, im negativen Sinne, durch die eigene Familie von ihr, die sie ja letztendlich dann abgeschoben haben ins Waisenhaus, dass das eigentlich ein irreparabler Schaden ist. Und das hat mir in der Seele wehgetan. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt fange ich an, sowas, da muss ich vorbeugen. Da muss ich einfach versuchen zu helfen, so gut ich kann. Ich meine, ich kann die Welt nicht retten, das ist mir auch klar. Aber ich kann im Kleinen versuchen, jeden Tag immer was Gutes zu tun und Menschen vor solchen Situationen zu schützen. Ja, und da habe ich begonnen damit, um Gewaltpräventionskonzepte zu erstellen, die im Übrigen, das habe ich dann noch nicht erzählt, sogar europaweit mit Erasmus Plus durch einen EU-Fonds genehmigt wurden und in 5 Ländern unterrichtet wurden. Das ist das Gewaltpräventionsprojekt EVA-FEM.
Wenn du, also so diese persönliche Erfahrung betraf ja ein Kind auch,
ja.
Welche Angebote, welche Formen gibt es denn da im Kinderbereich? Also geht es ja nicht nur um körperlich sich zu wehren, sondern wahrscheinlich auch eher auch um Grenzen setzen. Und in welchem Alter kann man denn Kinder da hinschicken?
Es gibt verschiedene Programme in der Zwischenzeit auf dem Markt, aber ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Programme alle in irgendeiner Form vom Ursprungsprogramm, das sich Little Dragon Programm nennt, abgekupfert worden sind, vielleicht ein bisschen verändert inhaltlich, damit man kein Copyright oder sowas verletzt. Ich meine, das ist jetzt etwas, das behaupte ich einfach so, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber das Little Dragon Programm ist für mich ein Programm, das ist pädagogisch sehr hochwertig und es ist sehr wertvoll. Denn du kannst hier schon mit Kleinkindern im Alter von 3 Jahren beginnen, präventiv zu arbeiten. Das kann man sich nicht vorstellen. Im Übrigen, wir waren 1985, waren meine Frau und ich, wir waren die Ersten in Rosenheim, die eine Kleinkindergruppe hatten. Und die Halle war mit über 70 Kindern voll. Das war der Wahnsinn. Ja, und das Ganze, das ziehen wir halt bis heute, ziehen wir das durch. Und wir haben jetzt eben über diesen Ernie Reyes, das ist einer der Ninja Turtles gewesen, den ich persönlich auch kenne, Über den haben wir dieses Little Dragon Programm kennengelernt. Und da gibt es eine Lizenz dafür. Die Lizenz musst du dann eben kaufen. Dann darfst du den Namen nutzen und hast Gebietsschutz und darfst das unterrichten. Und das ist so toll angelegt, dass das peu à peu aufbaut, bis die Kinder dann plötzlich einmal 7, 8 Jahre alt sind und lernen aber im Zuge dessen sehr spielerisch, ich meine, das kann man jetzt nicht als Kampfsport sehen, ne? Aber die lernen sehr spielerisch, zum Beispiel, wie gehe ich mit der Situation um, wenn mich ein Fremder anspricht? Oder was kann ich machen, wenn ich nach einer Telefonnummer von der Mama gefragt werde, wenn ich mich verlaufen habe? Habe ich die auswendig im Kopf? Für eine Dreijährige ist das eine riesige Herausforderung. Das sind kleine Hürden. Diese kleinen Hürden, die bringen wir denen bei. Wir geben ihnen Hausaufgaben auf, wenn sie das dann können. Diese kleinen Aufgaben, wenn sie dann beim nächsten Training sagen, sie, okay, sie können das, dann kriegen sie eine kleine Belohnung. Das ist ein reines auf Belohnungssystem. Ich sage jetzt nicht so, wie man das mit Hunden macht, aber grundsätzlich ist das nichts anderes, bloß auf menschliche Art und Weise. Die sind höchst motiviert. Dieses Little Dragon Programm, Umgang mit Feuer, Umgang in Gefahrensituationen, welche Nummer muss ich anrufen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie verhalte ich mich, wenn mich einer mit einem Hundewelpen anspricht. Lauter solche Dinge lernt man in diesem Little Dragon Programm. Und natürlich auch taktische Verhaltensmuster, alles spielerisch. Und Schlagen und Treten, Techniken lernt man natürlich auch. Es ist klar, dass ein kleines Kind sich nicht gegen einen Erwachsenen wehren kann. Also da muss man einfach mal, wie sagen die Norddeutschen, Butter bei die Fische lassen. Aber sie kriegen so viel mit, dass sie einen Widerstand leisten können. Sie können die Stimme benutzen, können schreien, quietschen oder was auch immer, können kratzen und beißen, haben viele Möglichkeiten, mehr, als wenn sie nichts tun. Und das ist etwas, da muss ich ehrlich sagen, ein großes Dankeschön an diesen Ernie Reyes, der mit vielen Pädagogen zusammen dieses Programm entwickelt hat über viele Jahre hinweg und dass das auch nach Deutschland gekommen ist. Also das ist dieses Programm, das wir für Kinder unterrichten. Allerdings haben wir Kinder ab 6 Jahren. Also die 3-jährigen Kinder, die können wir nicht nehmen, weil ich habe am Nachmittag habe ich keine Trainer zur Verfügung.
Ich finde, die Herausforderung bei sowas ist ja schon, also auf der einen Seite, also gerade bei Kindern, Situationen gut einschätzen zu können und nicht zur Angst vor allem zu generieren. Mhm. Gell? Also, und ich glaube, da ist dieses Programm wirklich beispielhaft dafür, dass das möglich ist, also Kombination aus beiden zu schaffen.
Meine Frau zum Beispiel, die macht das sehr oft in Kindergärten. Die macht Präventionsunterricht in Kindergärten. Das ist ein abgespecktes Little Dragon Programm. Die geht jetzt zum Beispiel rein und lässt einen Kreis bilden und dann holt sie eins von den kleinen Wusserl mitten rein und jetzt sag mal deinen Namen. Und du möchtest nicht glauben, die stehen drin und sagen nichts. Die trauen sich nicht. Vor der Gruppe, mittendrin, obwohl sie sich alle vom Kindergarten her kennen. Es ist ein komisches Gefühl, die sagen da nichts. Die können mit der Stimme noch nichts anfangen. Und das ist etwas, das lernen wir ihnen auch. Keine Angst vor der eigenen Stimme zu haben.
Aber das kenne ich ja sogar von Erwachsenen. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren, wirklich vor vielen Jahren mal beim Frauen- und Mädchennotruf so einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Und da war die allererste Aufgabe zu schreien. Mhm. Und ich bin wirklich erschrocken darüber, dass das fast niemand kann. So wirklich oder konnte damit. Das waren wirklich die Jüngste, die dabei war 16 und die Älteste, die war schon über 70. Und das war wirklich, also das erstmal sich zu trauen, auch laut zu sein gerade. Mhm.
Das ist das Schämen vor der eigenen Stimme. Die schämen sich. Weil wenn die jetzt laut sind, dann schauen die Leute alle hin. Und davor hat man eine Hemmschwelle. Die trauen sich das einfach nicht. Ich biete ihnen dann einfach ein Kissen an. Dann können sie das Kissen reinschreien. Oder eben, ich schicke sie zum Autofahren, wenn sie das Alter schon dazu haben und einen Führerschein. Können sie ein Radio aufdrehen, mit dem Auto rumfahren und laut schreien im Auto. So können sie ihre Stimme ein bisschen schulen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das beibringen kann. Aber gerade vor der Gruppe und gerade bei den Kindern ist es so eine Herausforderung, dass man ihnen diese Hemmschwelle nimmt, dass sie am Ende von dieser Ausbildung wirklich mit Spaß da reingehen. Und ich bin die Rosi und ich bin aus Hüsselwang. Und das ist so putzig, das ist so nett und ein Fortschritt, ein absoluter Fortschritt. Und wenn man da die Selbstsicherheit noch ein bisschen mehr ausbauen kann und dann die taktischen Sachen noch, ich meine, sowas, das kannst du nicht von heute auf morgen machen, das kannst du nicht in einem 5-Wochen-Kurs hinkriegen beim Kind. Das ist ein permanentes Training. Deswegen gibt es ein detailliertes Programm im Little Dragon, das baut das eine aufs andere auf und irgendwann wiederholt sich das Ganze und alles mit Motivationsschüben. Also für alles, was sie schaffen, gibt es irgendwie ein Zuckerle, jetzt natürlich sinnbildlich gesehen, wo sie dann beim nächsten Mal schon mit Freude reinkommen, was kommt jetzt wieder für eine Herausforderung auf mich zu, dass ich wieder meinen Motivationsschub kriege, und das macht uns so Spaß. Also Kinder sind ja unsere Engel.
Du hast ja auch für Frauen viel entwickelt. Ich habe vorher gesagt, von früher gab es ja auch schon immer mal wieder Kurse, die Leute besucht haben. Ich weiß das nur so aus meinem Bekanntenkreis, dann so ganz stolz, wenn dann Freundinnen von mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe jetzt so einen Kurs gemacht, so einen Selbstverteidigungskurs, und wirk mich mal, und dann bin ich da hin und habe die gewirkt, und dann hat es gesagt, nicht so, weil so haben wir das nicht geübt. Mhm. So. Du sagst ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau, die bei dir im Kurs war, vergewaltigt wird, nahezu gegen null geht. Also hundertprozentige Sicherheit kann man ja nie haben, aber nahezu gegen null geht. Also da würde ich jetzt wirklich gern mehr erfahren, weil genau diese Erfahrung von, ich lerne irgendwas, was mir jemand gesorgt hat, ein Griff, eine Technik, was weiß ich was, und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ein Angreifer oder mehrere sich genauso verhalten.
Lola, was ist denn die stärkste Waffe, die du hast am Körper? Was ist deine stärkste Waffe? Das ist jetzt eine provokante Frage von meiner Seite an deine Seite.
Ich weiß nicht, mein Dickschädel vielleicht.
Nee, deine Stimme.
Meine Stimme.
Die Stimme. Der Amerikaner nennt das zum Beispiel das Verbal Judo, das verbale Judo. Das ist die stärkste Waffe, die du als allererstes hast. Das heißt, durch Stimme kriegst du Aufmerksamkeit. Wenn du Piepsmäulchen-Stimme hast, dann bist du auch schon mehr oder weniger ein introvertierter Mensch. Das heißt, Schultern nach vorne, du blickst nach unten, du gehst nicht frei raus, du strahlst was anderes aus. Dadurch bist du automatisch ja schon Opfertyp. Wenn man das wegnehmen kann, durch gezieltes Training und durch Rhetorik und Deeskalationsmechanismen, dann kann man gut arbeiten. Und wenn ich mit jemandem gut arbeiten kann, und das geht relativ schnell, das sind zwei Abende, nach zwei Abenden kann ich mit jeder Frau, und egal ob das dick, dünn, alt, jung, das spielt keine Rolle, kann mit jeder Frau arbeiten. Schwierig wird es, wenn es Frauen sind, die ein Gebrechen haben, wo sie mehr Angst vom Schmerz dann haben, als wie vor der Situation. Dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann ist die Aufmerksamkeit im Schmerz drin und nicht in der Situation. Und da wird es jetzt schon, das merkst du, jetzt wird es komplex.
Also jetzt immer auch nochmal, gell? Also ich entscheide mich jetzt, dass ich bei dir irgendwie so einen Kurs mache. Jetzt bin ich vielleicht nicht besonders sportlich, weil du gerade gesagt hast, ja, jemand, der jetzt, also ich meine, wenn ich jetzt mich über Kampfsport unterhalte und über Selbstverteidigung, dann habe ich natürlich Menschen im Kopf, die halt irgendwie mit einer Drehung einen Kick an einen Kopf von irgendjemandem machen oder was weiß ich was. Ist das wirklich tatsächlich egal?
Spielt keine Rolle. Wenn ich Frauenkurse mache, dann sage ich immer, ihr kommt so ins Training, wie ihr euch überwiegend im Leben bewegt. Oder wenn ihr den Fokus auf abends weggehen legt, wenn es junge Mädels sind, dann sage ich, dann kommt ihr so, wie ihr abends weggeht.
Also auch in die Klamotten?
Ja, auch in diesen Klamotten, in den Schuhen. Manche sind mit High Heels da, manche kommen im kurzen Rock. Mir ist das völlig egal. Meine Aufgabe als Trainer ist es, Lösungen zu finden für das, was ich jetzt vor mir habe. Das ist meine Aufgabe. Wenn ich das nicht kann, bin ich ein schlechter Trainer. Und das sind wirklich Herausforderungen. Ich habe da mal die Geschichte erzählt von der Steuerkanzlei, wo ich diese eine Frau dabei hatte mit diesem Glockenrock. Da war ich total überfordert erstmal, aber ich habe mir...
Also so ein Rock, der unten relativ eng war, gell?
Genau,
also
da kannst
wo man
du nichts
nur
machen.
Kleine Schritte gekommen.
Ja, das ist wie ein Tippelschritt, wie so eine Gescha ist die gelaufen. Warum zieht man sowas überhaupt an? Ja, aber das war halt damals so, und dann hat sie das angezogen und kam da ins Training rein und dachte mir, okay, die fällt. Zu 100%, die fällt hin. Aber die muss halt dann ihre Taktik am Boden einsetzen, weil im Stehen kann die relativ wenig machen. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Am besten wäre es natürlich, du bist frei von den Füßen, du kannst dich frei bewegen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich bin bei einer Ausbildung gewesen, da dachte ich mir, ich überrasche die mal alle. Es waren 25 Frauen und dachte mir, jetzt überrasche ich sie. Ich bin extra später gekommen, habe im Internet große High Heels gekauft und gehe dann die Treppe runter. Klack, klack, ich kann auch nicht laufen in dem Zeug, aber klack, klack, klack. Komme ich in High Heels da runter. Ich meine, das war natürlich der Brüller für die Mädels. Da habe ich gesagt, ich stelle mich jetzt mit euch, da waren drei Stück drin, die haben immer nur High Heels angehabt, ich stelle mich jetzt mit euch auf eine Stufe und ich versuche jetzt etwas für euch zu entwickeln. Und dann habe ich mit denen Mechanismen, Verteidigungsmechanismen, da bist du da überhaupt nicht in einer guten Balance drin in sowas, aber da habe ich Verteidigungsmechanismen entwickelt in High Heels.
Aber du hast eine Waffe dabei.
Genau. Und das ist das, was man eben dann einsetzen kann. Wenn du wirklich hinfällst, siehst du das Ding aus. Und der Haken, der ist natürlich eine verlockende Angelegenheit.
Du hast ja in dem Zusammenhang mir auch diesen Begriff Zero Tolerance mal genannt. Also wenn jetzt eine Frau überfallen wird, was hat das mit auch mit der eigenen Haltung zu tun? Inwieweit geht jetzt mein Schutz möglicherweise auch über alles, was die Rechte des Angreifers sind, drüber? No. Mhm. Also wirklich jemanden schwer zu verletzen. Ja. Also sich ja dessen bewusst zu sein, dass es nicht nur darum geht, wegzukommen, sondern auch tatsächlich auch sich damit auseinanderzusetzen, dass ich dann auch jemandem wirklich wehtue.
Mhm. Genau. Genau. Zero Tolerance ist entstanden nach den Vorfällen in Köln. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie kann man aus Situationen rauskommen, taktisch rauskommen, wenn es nicht nur ein Angreifer ist, sondern wenn es jetzt mindestens zwei oder drei sind. Da muss man sich mit den Umwelteinflüssen so bewegen, dass immer irgendwie Hindernisse da sind, zum Beispiel. Oder dass ich die Menschen, die mir was Böses wollen, dass ich die gegenseitig immer selber behindern. Das heißt, ich muss mich ständig bewegen. Und in dieser Bewegung muss ich, und da komme ich einfach nicht drum hin, eine Entscheidung treffen, wie du es gerade eben gesagt hast. Ich muss einen nach den anderen ausschalten. Wenn nicht, nachdem der erste ausgeschaltet ist, die anderen sowieso ablassen. Weil, wie gesagt, die stärkste Waffe ist auch noch involviert, das ist die Stimme. Und durch die Stimme kann ich natürlich Alarmsignale, Hilfesignale geben, sodass andere auch noch mit dazuschauen. Und vielleicht habe ich jemanden, der sich in Form von Zivilcourage dazu ermutigt fühlt, dass er hilft.
Also ich habe ja einen Artikel, jetzt grätsche da nochmal rein, also ich habe ja diesen Artikel gelesen, du bist ja in der Cosmopolitan einmal interviewt worden. Mhm. Und da hast du gesagt, man soll nicht um Hilfe schreien, sondern man soll Feuer schreien oder...
Situationsbedingt. Wenn ich jetzt in einer Menschenmenge drin bin...
Freibier schreien, da hören sie auch. Nein, nicht ganz so. Aber ist jetzt wirklich
gar nicht dumm. Kann ich leben damit. Also, auch mit Freibier kann ich ganz gut leben damit. Aber generell ist es so, du musst die Situation, die musst du einschätzen können. Und was sage ich in der jeweiligen Situation? Wenn ich jetzt abends unterwegs bin und ich gehe durch eine Häuserei und ich merke, irgendwas ist ja nicht so, wie es sein soll. Da sind Leute, die mir nachgehen oder da vorne stehen Leute, die spechten schon die ganze Zeit auf mich. Und ich merke auch, egal welche Bewegung, dass ich mache, die gehen mit oder die verfolgen mich dann. Dann ist es so eine Situation, da muss ich jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung wäre jetzt zum Beispiel, irgendwo an einem Haus rein klingeln drücken und laut Feuer schreien. Denn das geht in so Wohnblöcken jeden an. Da gehen die Fenster auf, da schauen die Leute runter und dann habe ich meine Zeugen und ich habe meine Unterstützung. So ist es gemeint. Wenn ich jetzt in der Stadt bin oder wenn ich auf einem Fest bin oder wo viele Menschen sind und ich bin mittendrin in einer Menschentraube oder gehen wir mal zu diesen Vorfällen zurück in Köln. Es ist ja eine Riesenparty gewesen an der Silvesternacht. Da bist du mittendrin und da schreist du Feuer. Das verpufft. Ja, da ist eher noch Freibier etwas, wo du vielleicht aufmerksam auf dich ziehen kannst oder du sagst halt dann wirklich, so wie es ist, Hilfe, helfen Sie mir. Aber da musst du dann auch direkt andere ansprechen. Da kannst du nicht in den Raum reinschreien, weil da fühlt sich keiner angesprochen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Nähe bist, dann sage ich, Mensch, sieh mit deiner braunen Jacke, helfen Sie mir mal, da drüben die Person, die belästigt mich. Dann habe ich das direkt angesprochen, adressiert und dann kann die Person nicht sagen, oh. Es gibt in Deutschland auch noch diese sogenannte unterlassene Hilfeleistung, die steht ja unter Strafe. Wenn da einer nicht hilft und ich kriege dann später raus, wer das war, dann kann ich diese Person anzeigen. Oder heutzutage, wenn an einem Bahnhof sowas passiert, da sind überall Kameras. Also das geht relativ schnell, dass man dann
Ja, aber es ist ja auch oft so, oder? Also es ist ja egal, ob das jetzt bei einem Unfall ist oder ob das bei irgendeiner Situation ist, wo man Unterstützung und Hilfe braucht, dass ja erstmal Leute sich nicht so angesprochen fühlen, also was zu tun, sondern dass es wirklich darum geht, immer konkret. Also ich war ja auch die Irene Durukan bei uns im Podcast vom Bundesnetzwerk Zivilcourage, die auch gesagt hat, immer direkt die Menschen ansprechen und direkt um Hilfe bitten, weil ansonsten leidet sie natürlich auch manchmal schwer, dann Situationen einzuordnen.
Ja, aber ich möchte nochmal ganz, weil du das jetzt nochmal ansprichst, ich möchte jetzt nochmal zurückgehen auf das, was du gesagt hast. Du musst dann für dich auch die Entscheidung treffen, in solchen Notsituationen, dass du übers Ziel hinausschießt. Das heißt, jemanden schwerst verletzt. Es gibt Gesetze bei uns. Und viele fragen sich, kann ich das überhaupt machen? Darf ich das machen? Ja, das kann man machen. Natürlich nicht vorsätzlich. Das passiert. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Notsituation, weil 3 oder 4 Leute plötzlich auf mich zugehen, auch wenn ich weiß, wo ich die Schalter ausmachen muss, das ist trotzdem für mich eine Situation, mit der ich erstmal überfordert bin. Und da werde ich einen Teufel tun und versuchen, verhältnismäßig zu agieren, wenn das mehrere sind. Da geht der Erste, geht erst einmal, wird auf die Seite gerannt, dann der Zweite, hoffentlich. Und dann hoffe ich, dass die Letzten aufhören. Wenn ich den Ersten und den Zweiten auf die Seite geräumt habe und vielleicht so schwer getroffen habe, dass die ja vielleicht sogar ihr Leben verlieren, dann kann ich immer noch plädieren auf den Paragraph 33 im Strafgesetzbuch. Das heißt Überschreitung der Notwehr, also Angst, Verwirrung, Schrecken, Furcht.
Ja, aber jetzt bist du ja jemand, der ausgebildet ist.
Ja, also ich bilde das ja aus.
Ja, du bildest das aus, das ist schon klar. Aber wenn jetzt hier sagen wir mal irgendwie, jemand wie ich, so, Kim, jetzt habe ich mich natürlich auch schon während meines Lebens öfter mal mit so Situationen auseinandergesetzt, aber jetzt jemand, der vielleicht dahingehend ja nur so keine Erfahrungen hat, ja, und auch ich sage, weiß ich jetzt halt nicht, wenn da 3 auf mich zukommen, habe ich das irgendwie noch im Griff. Das sind die Dinge, wo du sagst, das kannst du, vermittelst du so zielgerichtet und überlegt zu agieren, dass man aus diesen Situationen rauskommt.
Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mal in einer Akademie vor einer großen Gruppe Männern, das ist ja Wahnsinn, was da für Testosteronausstoß ist, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Da habe ich Messerabwehrtechniken gemacht, weil ich extra darum gefragt worden bin, ich soll Messerabwehrtechniken machen. Ich mag das nicht. Grundsätzlich, ich hasse es, gegen Messer etwas zu tun, weil du wirst immer verletzt, wenn es um Messer geht. Und dann ist einer da gewesen, greift mich an, ich mache meine, in der Wohlfühlzone, meine Messerabwehrtechnik, hat alles super funktioniert, weil das ja eine gespielte Künstlichkeit ist. Das ist keine reale Künstlichkeit. Und ich habe den entwaffnet mit seinem Messer und dann kommt einer und sagt zu mir und fordert mich richtig raus, vor der gesamten Mannschaft, und sagt zu mir, ja, das funktioniert ja sowieso nicht. Der weiß ja, was kommt. Und ich meine, was bist denn du für einer? Ne? Und sagt, ja, dann nimm halt das Messer und greif mich an, wie du möchtest. Mir ist es völlig egal, wie du mich angreifst. Greif mich an. Was er nicht, weil er in einem Tunnelblick drin war. Er ist ja der Graf Cox gewesen. Er hat das Messer in der Hand und er möchte auf mich losgehen. Das heißt, er hat einen vollen Fokus auf mich gehabt und war voll in einem Tunnelblick drin. Der möchte mich jetzt treffen. In der Zwischenzeit, während er so fokussiert war, habe ich meine Schuhe ausgezogen. Das hat er gar nicht mitbekommen, dass ich meine Schuhe ausziehe. Und in dem Moment, wo der auf mich losstarrte mit dem Messer, schleudere ich meinen Schuh voll in sein Gesicht rein. Der hätte sich beinahe mit diesem Übungsmesser sein Auge ausgestochen, weil er einen Reflex hat, ja, weil das Ding auf ihn zukommt. Das sind so taktische Maßnahmen, die kann ich jedem beibringen. Das ist so einfach. Man muss nur das einmal gemacht haben, dass ich nicht in die Schockphase reinfall. Und wenn dann wirklich was passiert, was Schlimmes, kann ich immer noch plädieren auf entweder Notwehr oder Nothilfe. Oder eben, wenn es zu weit darüber hinausgeht, kann ich auch plädieren auf Notwehrexzess, also Überschreitung der Notwehr. Wir haben auch schon Fälle gehabt, da sitzen Leute in einem Straßencafé drin und auf der anderen Seite drüben ist eine extreme Situation am Laufen, Körperverletzung kannst du dir nicht vorstellen, und der fühlt sich hier berufen, hier zu helfen, und der läuft über die Straße drüber und springt den einer mit einem Flying Sidekick an, ja, aber da war er dann mitten in Filmaufnahmen drin.
okay.
Genau. Er ist dann plötzlich zum Hauptdarsteller geworden. Das ist der sogenannte Putativnotwehr. Der hat irrtümliche Annahme, dass hier eine Verteidigungssituation, Notsituation ist. Ich meine, das sind so Dinge, die lernt man. Gerade in diesen Ausbildungsinhalten, die ich vermittle. Und wenn du das einmal durchlaufen hast, ich schwöre dir, du fällst nicht in diese sogenannte vagotone Schockphase, wo dein Körper erstmal komplett dicht macht. Das geht relativ schnell, dass du dich wieder öffnest und du bist handlungsfähig. Und das bist du sonst nicht, wenn du sowas noch nicht durchlaufen hast. Genau. Wollte ich noch sagen.
Ja, es ist spannend, deswegen frage ich dich ja. Was ist denn eigentlich, jetzt um mal um auf einen deiner Organisationen zu kommen, dieser Verein FOSS Society e.V., was hat es denn damit auf sich? Da bist du ja Präsident davon. Mhm. Und das ist ja das Ziel auch, irgendwie auch eine Verbindung aus allem, was du so jemals gemacht hast, so hört sich das zumindest für mich aus. Also auf der einen Seite die sportliche Variante, auf der anderen Seite so
sozial.
Die soziale und eben auch die Selbstverteidigungsvariante.
Also die FOSS Society, die ist entstanden aus allem, was ich selber gemacht habe in meinem Leben bis jetzt. Inklusive meiner Hobbys. Also das Motorradfahren ist auch mit drin. Wir haben sogar eine Motorradgruppe drin. Also ich war auch über längere Zeit bei der Bundespolizei für die eigenen Beamten in der Gesundheitsprävention tätig. Also ich habe Rückenschule unterrichtet. Ich meine, ich habe ja viele Trainerscheine gemacht. Ich habe internationale Trainerscheine und nationale Trainerscheine. Und da habe ich die Gesundheitsprävention habe ich mit reingenommen, ob das jetzt Fitnesstraining ist. Ich bin zum Beispiel auch Les Mills Body Combat Instruktor. Mich interessieren einfach die Trainingsmöglichkeiten, die Trainingslehre von verschiedenen Sportarten, weil das alles wieder eine Synergie irgendwie gibt für alles, was ich mache. Also ich mache Fitness, ich mache Gesundheitsprävention, Rückenschule. Wir haben in der FOSS Society Wandern drin, wir haben Skitouren drin, wir haben Selbstverteidigung drin, wir haben Beratung drin für Sicherheit, wir haben Sicherheitstraining drin, wir haben Wettkampfsport drin. Das muss man sich vorstellen wie ein kleines olympisches Komitee. Bloß ein olympisches Komitee fürs Leben. Weil es dann nicht nur darum geht, dass man sich sportlich betätigt, das ist natürlich das Hauptfeld. Es geht auch darum, sich zu treffen, sozial auszutauschen, machen wir relativ regelmäßig auch über Zoom-Calls. Die ganzen Mitglieder berufe ich ein und wo drückt der Schuh, was können wir machen, was wollt ihr denn als nächstes machen? Und jetzt habe ich zum Beispiel dieses Wochenende, sprich morgen, eine Motorradtour.
Es ist ja so, dass ihr aber euch jetzt nicht beschränkt seid auf den Rosenheimer Raum, sondern Nee. Das ist ja relativ weit gefächert. Ja.
Das ist auf den deutschsprachigen Raum erstmal limitiert. Mhm. Ich habe zwar schon bei der FOSS Society den Namen in Englisch gewählt, weil ich ja vorhabe, dass ich irgendwann mal über die deutschsprachigen Grenzen hinausgehe. FOSS steht für Values, für die Werte. O für Orientation, also wir orientieren Menschen. Das erste S bei FOSS steht für Stärke und das zweite für Sicherheit. Strength and Security oder Safety. Und das als Society bedeutet, wir sind sehr werteorientiert, wir vermitteln die Werte auch, wir versuchen alle als gute Beispiele der Gesellschaft voranzugehen und auch durch diese Mitgliedsgebühren, die monatlich reinkommen, sammeln wir einen Teil auf einem separaten Konto und das spende ich jedes Jahr an eine Tafel für alte Menschen. Wie zum Beispiel jetzt letztes Jahr habe ich an die Tafeln in Traubling gespendet, weil mir das auch ein Bedürfnis ist. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, dass Menschen zur Mülltonne gehen müssen und versuchen aus dem Mülleimer raus ihr Leben zu leben. Es ist für mich einfach etwas, da habe ich ein Problem damit. Und da möchte ich auch ein bisschen helfen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ein Teil der Mitgliedereinnahmen kommen auf ein anderes Konto und das spende ich jedes Jahr. Es kann auch nächstes Jahr sein, dass ich sage, oder dieses Jahr sein, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht was für Kinderkrebshilfe. Auf jeden Fall immer etwas Gutes tun, wo halt gerade Not am Geld ist. In dem Bereich. Und dafür zahlen die Leute, die kriegen halt einen enormen Mehrwert. Die zahlen jetzt zum Beispiel 15 Euro im Monat. Mitgliedsgebühr und dafür sind alle anderen Veranstaltungen kostenlos. Ob die jetzt ein Seminar machen, ob die sich qualifizieren lassen, ob die eine Lizenz machen, die müssen für nichts mehr zahlen. Das ist alles kostenlos und das ist abgedeckt mit dieser, und da bin ich auf die Handyverträge eigentlich stolz, dass die gibt, weil das war mein Vorbild über diese Flatrate. Die zahlen eine Flatrate und kriegen dafür alles, was sie wollen. Also was ich ermöglichen kann. Das und tun Gutes dabei.
Klingt sehr spannend. Freddy, wir sind schon am Ende.
Kann nicht sein, ich habe noch gar nicht umgefangen.
Nee, was schon. Das ist Wahnsinn, das ist jetzt echt vergangen wie im Flug. Also wir können da wirklich mal schauen, wo es uns da nur so hintreibt. Danke für deine zahlreichen interessanten Ansatzpunkte, deine Gedanken und deine Tipps und dafür, dass du uns einen kleinen Überblick über dein Leben gegeben hast. Ich weiß, dass wir könnten wahrscheinlich Stunden füllen. Ich wünsche dir für deinen Unruhestand, nenne es jetzt mal nur mal, weiterhin so viel Kraft und so viel Energie und fui gurde Leid und Personen, die du noch kennenlernst und die du triffst und weiterhin schöne Buchprojekte und trag dein Wissen weiter in die Welt hinaus. Schön, dass es dich gibt.
Dankeschön.
Und alles Gute für dich, es war mir wirklich eine Ehre.
Danke. Also ich muss auch sagen, ich finde es toll, dass ich hier sein konnte und dass du mir diese Gelegenheit für dieses lockere Gespräch gegeben hast. Ich meine, du hast das selber gesagt, wir haben, ich glaube, nicht einmal ansatzweise an der Oberfläche gekratzt von dem, was da in mir noch drin ist. Wir sind ja immer bloß auf spezifische Dinge eingegangen. Die anderen Sachen, die sind noch alle außen vor. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass sowas öfters passiert, dass viele interessante Menschen bei dir am Mikrofon sitzen. Denn das Leben spielt seine eigene Melodie bei jedem Menschen. Und wir können voneinander so viel lernen. Das ist unglaublich. Aber ich habe einen persönlichen Wunsch, habe ich auch noch, und zwar, dass viele Menschen jetzt vielleicht aufgrund dieses Podcasts sich sagen, den möchte ich ganz gerne mal kennenlernen. Oder ich bringe jemand mal mein Kind hin. Oder einfach mal dieses Miteinander, dieses gesellschaftliche, sportliche und auch dieses Präventive, dass man das gemeinsam irgendwie angehen könnte. Das würde ich mir wünschen, weil das wichtig ist, gerade für die Zukunft. Und da muss jeder einzelne Bürger, jeder Mensch sich an der eigenen Nase packen und sagen, okay, die schwierigste sportliche Hürde ist es immer schon gewesen, über den eigenen Schatten drüber zu springen. Und den wahren Wert eines Menschen erkennst du nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten. Ich lebe philosophische Sätze und Zitate, deswegen habe ich auch philosophische Bücher geschrieben, Zitatebücher. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr geht bei den Menschen, dass die sagen, okay, ich packe mich an die eigene Nase und tun, nicht reden, tun. Danke.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.